Okay, ich weiß nicht, ob ihr noch viel Kraft habt zur Konzentration. Ja. Also man darf schlafen dabei, gell? Kein Problem. Nicht, dass manche kämpfen damit, ihr könnt ruhig richtig einschlafen. Ne? Das hat mir immer Mut gemacht, dass sie sogar mit Paulus eingeschlafen sind. Gell? Nur seitdem sind alle Säle im Erdgeschoss. Denn wir haben immer Angst, wir wollen nicht noch Menschen, wir hatten Mut nicht mehr, Menschen aufzuerwecken. Gell? Okay. Vielleicht bevor ich in etliche Fragen hineingehe, komme ich nochmal auf diese wichtige Frage in Gemeindebauarbeit. Meine Gegend kennen, in mein Volk hineingehen und nicht weitergehen als die Kraft und die Überzeugungen, die man hat und das Gewissen, das man hat. Wir kommen ja alle von einem gewissen Hintergrund her, von einer gewissen Erziehung her. Und von diesem Hintergrund und Erziehung her und von unserem Bibel kennen und wissen und überlegen, haben wir ein gewisses Gewissen. Und das Gewissen ist da, um uns eine gewisse Sicherheit zu geben. Und diese Sicherheit ist breit wie ein Kanal. Und wenn wir in diesem Kanal leben können, dann haben wir ein ruhiges Gewissen. Und wenn wir außerhalb von diesem Kanal gehen, dann kommen wir in ein schlechtes Gewissen und haben dann Mühe damit, wie wir da in der Welt leben können, ohne von der Welt zu sein. Und das ist die ganze Herausforderung. Und ich weiß noch gut, als ich auf Krishona in der Bibelschule war, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, da ging ich so manchmal am Samstagabend runter nach Basel in den Bierkeller und in die Oase, wenn du noch weißt, wo sie sind, ja, die zwei Orte. Ich rede da mit dem Harry. Ja. Und als wir dort waren, weil ich dort war, ging ich rein und habe mit meiner Gitarre mitgenommen und da Negro Spiritual gesungen. Da haben sie in den Jukebox abgestellt, als ich reinkam. Die kannten mich so langsam. Und da war so in einem von diesem Nachtkeller war mehr die Seite Hurerei, in dem anderen Nachtkeller mehr zu die Drogensüchtigen. Ne? So je nach. Ne? Und ich weiß nur, was ich da für Kämpfe hatte, wenn ich dann nachts wieder zum Heiligen Berghof ging und wenn das keine Busse mehr hatte zwischen Bettingen und Krishona in der Nacht, nur noch der Tram bis Bettingen. Und da in der Nacht mit meiner Gitarre, was da alles für Bilder kamen, für Versuchungen, was ich da für Kämpfe hatte. Und wo ich dann nicht immer wusste, bist du jetzt zu weit gegangen? Bist du in etwas hineingestiegen, wo du in die Sünde fallen wirst, wo du nicht aushalten wirst? Und das war so ein richtiger Kampf. Kampf mit Gedanken, aber nachher auch in meinem Dienst immer Kampf zu wissen, wie weit kann ich in der Welt leben? Johannes 17, das Gebet vom Heiland, wo er sagt für die Jünger, nimm sie nicht aus der Welt, sie sind in der Welt, aber bewahr sie vor dem Bösen, vor dem Argen. Und wie das so schwierig ist. Und in der ganzen Kirchengeschichte, das weißt du, hat man immer wieder die Tendenz gehabt, entweder in Gemeindearbeit weltlich zu werden, das ist etwas anderes, oder dann eine Subkultur zu machen oder eine andere Kultur zu machen, wo man zuschließt und wo man nichts mit der Welt zu tun hat, wie man so sagt. Und mein Gewissen hatte da Probleme, denn ich bin aufgewachsen, in einer Familie, wo wir im Hausflur hatten wir immer das große Bild von den zwei Wegen. Kennst du das Bild? Ich weiß es noch gut, es ist noch voll da drin. Ne? Links ist der breite Weg, da ist ein Restaurant. Hinten ist ein Zug, der so raucht am Ende mit Feuer, ne? Das ist die Hölle. Es hat ja Christen gegeben, weil als die erste Lokomotive rausgekommen ist, haben sie gesagt, das kann nur vom Teufel sein. Ne? Der ist Rauch und Feuer und so und macht Lärm. Ne? Das ist alles, was vom Teufel ist. Ne? Der Zug kann nur vom Teufel sein. Ja? Da ist ein breiter Weg dahinter. Ne? Und dann der schmale Weg rechts, weißt du noch? Da gehst du hoch, ist Zeltmission. Da ist da ein Löwe an einer Kette. Siehst du noch den Weg? Ja, super, gell? Und das war total in meinem Gewissen schlag so drin. Ja? Und jetzt bist du Pioniermissionar und musst ins Volk hinein und fragst dich, bin ich jetzt ungehorsam? Kann ich damit leben? Kann ich da vorwärts gehen? Wie kann ich das verkraften mit meinem Gewissen, das so markiert ist, um in der Treue zu Gott zu leben und mit diesem Volk zu leben? Wo sind meine persönlichen Möglichkeiten und wo sind die Grenzen? Und du merkst es genau, zum Beispiel in der Jugendarbeit ist immer wieder diese Gefahr da, dass man versucht, weil die Jungen so viel Kontakt haben mit anderen, die noch nicht gläubig sind, dass man Mut macht und mit den Jungen so viel wie möglich Anpassung, dass andere dazukommen. Ja? Und man vergisst dann oft wieder, wer ist da, um die Wurzeln vom Glauben zu stärken? Wir müssen in die Welt hinein und drin sein. Wir sind Salz in der Welt. So wie der Salz in der Suppe, gell? Wenn der Salz mal drin ist, kann es nicht mehr rausholen. Aber der ganze Geschmack von der Suppe ist geändert. Ja? Und wir sind so in die Gesellschaft hineingeworfen und es ändert die Gesellschaft. Aber irgendwie sind wir voll drin. Aber wie das Leben? Und dann hatte ich immer mit verschiedenen biblischen Texten so Probleme, gell? Um zu sagen, wo ist das Gleichgewicht? Dann hast du eben, wie schon gelesen, 2. Timotheus 3, 1 bis 9, wo steht, wie die Menschen sind in der Endzeit. Ich habe es gelesen. Und dann steht am Ende, von solchen Menschen wende dich ab. Und da gibt's alle diese Texte, wo 2. Timotheus 2, 22, 1. Korinther 6, 18, 10, 14 und 1. Timotheus 6, 11, wo immer wieder steht, fliehe, fliehe. Da, wo die Gelüste, fliehe. Und da bist du in dieser Spannung und sagst, Herr, wie soll ich denn das leben? Du sagst, ich soll weggehen, ich soll da nicht mitmachen und ich soll drin sein, und Zeuge Jesu sein. Herr, wie kann ich das verkraften? Johannes 17, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Jesus selber, du weißt es, hat mit Sünder gegessen. Und das war für die religiöse Welt, in seiner Zeit war das wirklich das Problem. Ja? Jetzt isst er sogar mit diesen Sündern. Das kann doch kein heiliger Mann sein, dass er die Gemeinschaft beim Essen mit Sündern hat. Paulus schreibt in der Gemeinde, wenn jemand sich Brüder nennt und in einer Sünde bleibt, dann ess nicht mit ihm. Da siehst du diesen Unterschied gewaltig. Wenn jemand sich Christ nennt und in der Sünde lebt, das sollten wir nicht mit sein. Aber wenn einer in der Welt ist und nicht Christ ist, da können wir mitessen. Das Umdenken bei mir, das hat richtige Knöpfe gegeben, ja, für mein Gewissen. Weil ich mich gesagt habe, ja, aber da, wo gläubige Menschen sind, wenn sie auch in der Sünde leben, das sind doch Brüder. Und die Ungläubigen, die sind doch, muss ich doch aufpassen. Und jetzt sagt die Schrift das Gegenteil. Ungläubige kannst mitessen. Gläubige, die in der Sünde leben, kannst nicht mitessen. Für einen Franzose, das Essen ist wichtig, gell? Und dann sagt Paulus auch den Korinther, mit den Sündern leben, ohne an einem fremdartigen Joch zu ziehen. 2. Korinther 6, 14. Manchmal nimmt man diesen Text nur für Ehepartner, aber er ist viel breiter. Er ist im Zusammenschließen mit anderen Menschen, die nicht gläubig sind, um ein selbes Ziel zu erreichen. Es ist eigentlich viel, viel mehr als einfach die Frage von Ehepartner. Also heißt das, mit sein, drin sein, Zeuge Jesu sein, aber Achtung, kannst nicht einen Bund schließen, um ein Ziel zu setzen mit jemandem, der nicht unter selben Herrschaft steht. Also bist du jetzt dabei, mit Jesus drin, am Essen mit ihnen, es soll dir wohl sein, aber wenn es weitergeht, um einen Bund zu schließen über etwas, von etwas, musst du dich zurückziehen, weil du einen anderen Meister hast. Dann sagt uns Jakobus in Kapitel 1, dass wir Weisheit haben sollen, um nicht in die Sünde zu fallen. Und in der Versuchung müssen wir wissen, wann wir fliehen sollen, weggehen sollen. Wenn wir Mangel haben an Weisheit, dann gehen wir entweder zu fest auf eine Seite oder auf die andere. Die eine Seite ist kein Risiko eingehen, also das heißt nur mit vielleicht Christenleben. Und es ist interessant, wenn du mal eine Rundfrage machst in den Gemeinden, wie viele Leute, die noch ungläubige Freunde haben, die 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre bekehrt sind, da wirst du merken, was ich gemerkt habe in meiner Rundfrage in Frankreich, wahrscheinlich ist dasselbe, dass viele Leute, die über 10 Jahre bekehrt sind, keine ungläubige Freunde haben. Also haben sie angefangen zu leben in einer Kultur von der Gemeinde unter sich und eigentlich nicht mehr wirklich Salz in dieser Welt sind. Ich muss sagen, es ist ein Kampf, das Ding. Ja? Denn ehrlich, du lebst immer in dieser Welt als Kind Gottes. Ist dir immer wohl wie einem Vogel im Wasser oder wie einem Fisch in der Luft. Ja? Das heißt, nie in deinem Element. Ich weiß nicht, wie du lebst. Aber ich bin dankbar, dass ich nicht versuche, dass es mir gut geht auf dieser Welt. Sonst wäre ich wahrscheinlich immer enttäuscht. Ja? Denn es ist mir nicht wohl auf dieser Welt. Ich lebe mit Freude mit meinem Meister, aber ich muss sagen, ich bin nicht in meinem Element. Denn dein und mein Element ist der Himmel. Das ist unser Element, wo es uns wirklich gut geht. Ja? Aber hier, wo wir sind, sind wir immer in einer gewissen Spannung. Denn wir wollen nicht uns zurückziehen, dass wir Ruhe haben. Wir wollen mit drin sein und Zeuge Jesu sein. Und wir merken, dass wenn wir drin sind, mit den anderen sind, dass wir so wenig Kraft haben, um Zeuge Jesu zu sein. Dass wir immer wieder in die Gefahr kommen, uns zurückzuziehen, weil es uns nicht wohl ist in der Welt, ohne Zeugen Jesu zu sein. Und weil es uns aber auch nicht wohl ist, in der Gemeinde zu sein und sich nicht um die Verlorenen zu kümmern. Das ist die Spannung, die ich finde, die eine von den schwierigsten ist. Und mein Gewissen musste ändern, nicht mit der Weltanpassung, das ist die Gefahr, aber mein Gewissen musste ändern durch das Überdenken und Beten und Lesen vom Leben Jesu und von seiner Liebe zu den Menschen und wie er mit den Menschen gelebt hat. Was heißt das? Das heißt für mich ganz persönlich, dass ich Zeiten habe in meinem geistigen Leben, wo ich weiß, jetzt könnte ich nicht voll rein irgendwo in eine Kneipe oder egal, um Zeugnis zu geben von Jesus, denn ich habe im Moment die Kraft nicht, ich würde gehen und würde nicht ein Zeuge sein. Wo ich dann genau weiß, Dani, jetzt musst du zuerst wieder an der Wurzel arbeiten, näher zu Jesus kommen, Kraft schöpfen, bei ihm sein, dich ernähren in Gottes Wort, dass du dann wieder die Kraft hast, um das Evangelium rauszutragen, wo du es raustragen sollst. Klar, ich glaube nicht, dass jedes Gotteskind im selben Milieu Zeuge des Herrn sein soll. Ja? Aber was ich glaube, ist, dass in dem Milieu, wo du bist, wo du lebst, am Arbeitsplatz, da wo du bist, in der Gegend, im Quartier, wo du bist, da für das Milieu, wo du lebst, will dir Gott die nötigen Wurzeln schenken, dass du in diesem Milieu leben kannst als Zeuge Jesu. Darum sage ich manchmal auch in der Gemeindearbeit, wenn wir denken, die Jungen, die können gehen, evangelisieren und so, ne? Dann sage ich immer wieder, haben die jungen Menschen mit dem, was sie bekommen in dieser Welt und mit der Konfrontation von den Philosophien, haben wir ihnen geholfen, die nötigen Wurzeln zu haben in Gottes Wort, um sie so in die Welt zu stellen, ohne vielleicht mit ihnen zu sein. Du kennst die Geschichte vom Elisa, sagt man auf Deutsch, der Prophet, oder? Elisa? Du weißt noch, als sie die Bibelschule vergrößern mussten, gell? Und dass die Jungs gesagt haben, wir müssen vergrößern. Hä? Da haben sie ihm gesagt, dem Alten, du musst aber mitkommen. Das ist etwas so Wichtiges für mich. Für die, die älter sind schon im Leben und im Dienst. Du musst dabei sein. Du musst so leben können, dass die Jungen dir sagen, komm doch mit uns. Komm doch mit uns. Stärk uns. Er brauchte nicht dabei zu sein, um Bäume umzuschmeißen, gell? Der Elisa, der war schon müde. Aber um das Eisen wieder schwimmen zu machen, gell? Da muss er dabei sein. Ja? Da, wo die Not ist, und das Ding, das war nicht mal ihm, gell? Das war geliehen und so. Uff, ja, okay. Da war ich da. Sie brauchten diesen geistlichen Vater direkt an der Arbeit. Warum sage ich das? Nur, dass wir in den Gemeinden, wenn du Gemeindegründer bist oder Leiter bist, da, wo die Frontarbeit ist, musst du dabei sein. Gemeindearbeit ist nicht, ein Leiter ist nicht ein Mann, der sagt den anderen, was sie tun können. Ein Leiter ist ein Mann, der vorne marschiert und die anderen kommen mit. Und erst dann, wenn er sieht, dass andere diese Kapazität haben, um vorne zu marschieren, dann nimmt er sie auch nach vorne. Und dann plötzlich merkt er, der kann auch allein das tun. Ja? Und dann kommt er noch mit, aber lass die anderen vorne gehen. Lass die anderen an die Front mitgehen. Wir hatten so spezielle Kommandoseinsätze, das liebe ich natürlich, gell? Das gehört zum Typ, ja? Typbedingt, wo wir so ganz große Konzerte von Hardrockers und so und Okkultistgruppen, ACDC und so andere Gruppen, ja, die da so richtig, ich hätte fast gesagt Musik machen, aber kann man das so nennen, ja. da waren 5.000-7.000 Jungen auf dem Platz, ja. Und da hatte ich meine Bande, die so 8 Brüder, und haben unser Ziel gesetzt, so richtig militärisch, ja. Den Wagen am Ausgang gehalten und gesagt, es gibt immer einen Moment, wenn alles sich öffnet, bevor die Polizei in den Türen ist, draußen, kann man reingehen mit 100, ja, reinspringen und bis an die Bühne und mit jedem Musiker sprechen und ein neues Testament geben. Und das haben wir in solchen Konzerten gemacht. Die Polizei hat uns nie angehalten. Und wir konnten auf die Schulter klopfen von den Musikern und sagen, du, ich habe was gefunden, das ist super, das ändert total dein Leben, lies das. Und zu Hause war ein Teil der Gemeinde auf den Knien zum Beten, gell? Denn was diese jungen Menschen brauchen, ist das Evangelium. Das ist nicht unsere Kommentare, die sie brauchen. Sie brauchen nur das Evangelium. Und das muss man ihnen bringen. Hineintragen. Und dann musst du immer wieder überlegen, wo will Gott, dass ich jetzt das Evangelium hineinbringe? Und habe ich die nötigen Wurzeln? Und wenn es um Junge geht, bist du als älterer Mensch dabei, mit ihnen in diesem Kampf zu sein, dass sie zu dir kommen können und gestärkt werden, wenn es schwierig wird? Wir gehen oft am Ausgang von den Nachtlokale zwischen 2 und 4 morgens am Sonntag, ne? Also vor dem Gottesdienst, gehen wir an Nachtlokale, denn da kommen die Jungs raus und wir sprechen meistens nicht mit denen, die Bursche und Mädchen miteinander sind, die haben, was sie wollen, aber es kommen immer solche raus, die alleine sind und die müde und enttäuscht sind. Und mit denen können wir sprechen, Traktate geben. Aber da muss ich mit den Jungen mitgehen. Sie wollen, dass der Vater dabei ist. Ne? Es ist Nacht und da kann es Schwierigkeiten geben und es kommen Leute raus, die Schlägerei suchen und so. Ne? Da wollen sie, dass der Alte dabei ist. Ja? Gemeindearbeit ist die Verantwortung nehmen, vorne dran sein. Du kennst ja den Unterschied zwischen der französischen Armee, wahrscheinlich die deutsche, ist wahrscheinlich etwa dasselbe, und die Armee von Israel. Ich denke an den 6-Tage-Krieg. Beispiel. Da war es so, dass an der ersten Front hat der General von Israel, fuhr er. und die besten Militäre waren daneben, um ihn zu decken, zu bewahren. Aber sind alle mitgekommen, denn sie wussten, wir müssen unseren General schützen. Ja? Bei uns in Frankreich ist es anders. Unser General sitzt hinten mit dem Radio, ja, und sagt, wie viele Waffen haben wir verloren? Ja. Und dieser Unterschied muss auch da sein in unserer Arbeit, Gemeindegründungsarbeit. Da, wo es geht, in den Kampf zu gehen, bist du als Leiter gemeint. Und andere kommen mit dir, denn sie wollen dabei sein und sind bereit, auch mit dir zu sein, dass du den nötigen Mut hast, vorwärts zu gehen und den nötigen Mut hinzukommen. Wie das Leben als Gemeindegründer oder wie man das sagt, ich glaube, eins Wichtiges, was ich in meinem Leben einfach immer wieder merke, ist das Leben, persönliche Leben immer wieder auf Zeugnis einstellen. Wir sind ja als Wesen, gell, bist du ein Zeuge Jesu, als Wesen, ja, weil du ihm gehörst. Aber zwischen sein und darauf einstellen ist noch ein Unterschied. Ja. Das Einstellen braucht eine Gewohnheit, ein Willensakt. Das heißt, dass du am Morgen, wenn du an die Arbeit gehst oder da, wo du bist, dass du dem Herrn sagen kannst im Auto, wenn du an die Arbeit fährst, Herr, ich freue mich für heute, ich bin bereit, um ein Gespräch zu haben mit jemand. Ich weiß natürlich nicht, was ich sagen kann, korrektes, aber ich bin bereit, dass du mich heute gebrauchst. Und diese Bereitschaft müssen wir immer wieder neu, würde ich sagen, einschalten in unsere Denkart, dass wir immer wieder wissen, warum bin ich eigentlich auf Erden? Ich bin bereit dazu, Herr, dass du mich gebrauchst heute. Jetzt will ich versuchen, ein paar Fragen zu beantworten. Ihr seid müde, gell? Ich auch wahrscheinlich. Okay. Es ist immer ziemlich heiß da drin. Oder habe ich so heiß nur? Ja. Weiß nicht. Ja. Ich bin halt ein Franzose, gell? Kommt vom Süden. So. Ja. Vielleicht eine von anderen Fragen. Jemand hat gefragt, da, was ein Apostel ist, ob ich einer bin oder wie man das so ist oder was man ist. Ja. Du weißt, dass Apostel in der Schrift ist der Apostel zuerst, die ersten Apostel sind die Zeuge waren vom Leben Jesu, die mit ihm gelebt haben. Und der hat es nachher nicht mehr gegeben. Ne? Das sind die Apostel, die da waren mit ihm. Und nachher, das Wort Apostel ist eigentlich dasselbe Wort wie Missionar. Menschen, die eine Mission bekommen haben, um sie auszuführen. Also Berufene, die ausgesandt werden, um eine Mission auszuführen. Ich weiß nicht, was ich für eine Gabe habe, aber man fragt mich da, ob ich Apostel bin. Ich weiß nicht, wie der Lohn ist von einem Apostel, aber ich glaube, wir sind, klar, von meinem Dienst her hat mich bestimmt Gott Gaben gegeben, um Pionierarbeit zu machen, neue Gemeindegründungs, wenn ich so die 30 Jahre anschaue. Aber ich kann nicht sagen, dass ich spezifisch das bin, denn ich glaube, Gott gibt immer wieder, erneuert immer wieder Gaben, die nötig sind in der Situation, wo wir leben. Das heißt nicht, dass einer von uns alle Gaben hat. Aber wenn niemand anders da ist, gibt Gott die Möglichkeit, dass sein Werk weitergeht. Von Typ her Missionar. Aber in den Situationen hat Gott immer wieder geholfen, dass man einfach ihm dienen kann. Ich glaube, es ist gut zu wissen, was man für Gaben hat, aber ich glaube, es kann auch eine Krankheit werden, die Gabenkrankheit. Es gibt auch das, gell? Ich glaube, das Einzige, was es braucht eigentlich, um zu wissen, was wir für Gaben haben, ist einfach zu dienen. Gaben kennen kann man nicht durch Wissen erreichen. Klar kannst du solche große Zettel ausfüllen mit Kreuzen und so, bis du findest, dass du doch ein Mensch bist. Aber kann ich ja auch vorher sagen, gell? Aber mir scheint es wichtig, dass wir die Einstellung haben und das auch in der Gemeinde ausüben. Dienen. Wir sind alle berufen zum Dienen. Und es gibt fast keiner, der diese Gabe hat. Das ist das Schlimmste, gell? Und wir sind alle berufen dazu, ja? Und beim Dienen wird Gott dir Ruhe geben und andere Brüder und Schwestern werden dir helfen und sagen, wo du eigentlich Gaben von Gott bekommen hast. Aber beim Dienen. Die Not ist manchmal einfach, dass wir selber als Christen verschiedene Aktionen oder Gaben in eine gewisse Stufe von Wichtigkeit hineinlegen. Gell? Ich habe es vielleicht schon mal erzählt. Ich habe mal einen Rendezvous verpasst von einem Missionsleiter, der zu mir kam. Und ich habe es ganz vergessen. Ja? Und ich war gerade am Eingang vom Saal putzen mit meinem blauen Ding an, Arbeitsgewand, am Putzen. Ne? Und der Mann kam und ich habe es ganz vergessen. Gell? Und er sagt, machen Sie das für die Gemeinde? Habe ich gesagt, ja, das mache ich einfach, dass es sauber ist. Ne? Ja? Das ist gut, dass Sie das machen. Das habe ich auch gemacht, so, ja. Und das ist gut, ja. Und dann hat er gefragt, wissen Sie, wo der Pastor Hermann wohnt? Und dann habe ich gesagt, ja. Habe ich gesagt, im zweiten Stock oben wohnt er, ja. Denn mir war es sehr peinlich, denn er hat gesagt, am Anfang von seinem Dienst hat er das auch gemacht. Und ich war da und habe gesagt, Mann, und ich hatte das vergessen, gell? Dann habe ich ihn hochgeschickt, ne, in meine Wohnung zu Ursula und habe mich dann unterwegs schnell umgezogen, gell? Und bin ins Büro gekommen. Dann war es ihm peinlich, mir auch. Und ich habe doch nie die Gabe vom Putzen bekommen. Hab zum Glück eine Deutschschweizerin als Frau, die putzen immer. Die Deutschschweizer Frauen, die werden im Himmel Sterne putzen. Bist du schon mal in eine Gegend gekommen und hast wiedergeborene Katholiken getroffen, katholischen Pastor, katholische Bibelleser, Leiter, Kreise, Lehrer, okay, etc. Also ich habe effektiv katholische Wiedergeborene getroffen. Effektiv. Ich habe nur in katholischen Gegenden gearbeitet bis jetzt. Und die Strategie war immer dieselbe. Das heißt, mit den Menschen zusammenzukommen, mit ihnen Bibel zu lesen, zu Hause, bei ihnen. Und es waren immer auch Leute dabei, die Katholiken waren, die auch katholischen Unterricht gegeben haben in der Kirche und so weiter, in der katholischen Kirche. Und diesen Menschen habe ich nie versucht, vom Katholizismus wegzureißen, sondern einfach versucht, ihnen Jesus zu zeigen, wie die Bibel ihn zeigt, ja. Und da kam natürlich immer früher oder spät kam diese Frage von der Messe, von dem Opfer Jesu, das einzige ein für alle Mal, gell, und von der Wiederholung der Eucharistie in der Messe und so weiter, ja. Und wenn diese Frage kam, das war natürlich immer eine spannungsvolle Frage. Aber die Katholiken, die angefangen haben, Jesus besser zu kennen, die sind weiter in die Messe gegangen. Das hat mich ja nicht gestört, ob jetzt Leute in die Messe gehen oder in ein Nachtlokal, oder? Ist ja dasselbe, ja. Und ist auch dunkel, ne? Oder so. Ja, okay. Und die sind dann weitergegangen, aber ich habe ihnen gesagt, wenn der Priester etwas sagt und du weißt, dass in der Bibel das nicht stimmt, dann bitte mit viel Liebe, mit viel Respekt, sag ihm das am Ausgang, zeig ihm, schau mal, ich habe das gelesen, so und so, was meinst du dazu? Ne? Und da kam es so, dass verschiedene Menschen, die Katholiken waren sehr engagiert in der katholischen Kirche, die dann vom Priester selber hat ihnen gesagt, kommt nicht mehr. Wenn du nicht einverstanden bist, dann kommst du einfach nicht mehr. Ja, jetzt ist genug. Ja? Und zwei Familien haben sogar vom Bischof einen Exkommunikationsbrief bekommen, also raus damit. Ja. Und das war ganz wichtig für die Ortschaft, denn diese Leute waren gut bekannt als gute Katholiken, gute Menschen, von der ethischen Seite korrekte Menschen. Und die anderen Katholiken haben dann gar nicht verstanden, warum diese rausgeschmissen worden sind. Und eigentlich hat dann das im Ort, hat es andere gegeben, die wollten Jesus besser kennen. Denn die konnten nicht verstehen, warum der Priester die rausgeschmissen hat. Also ich glaube, für mich ist die wichtige Strategie, dass ich als Pionier bin, nicht gegen etwas. Ich bin für Christus. Ich arbeite nicht gegen. Gott hat uns, wenn ich es richtig verstehe, hat uns nur Kraft gegeben, um für ihn zu sein. Für das hat er uns Kraft gegeben. Und du kennst das Bild bestimmt vom Hund, der einen Knochen nagt, ne, so einen alten Knochen. Und du willst den Knochen nehmen, da wirst du gebissen, he, automatisch, he, weiß der dich. Aber du kannst auch einen guten, blutigen Steak 2 Meter daneben schmeißen. Ja. Da geht er dorthin und nimmt das und in dieser Zeit kannst du den Knochen wegnehmen. He. Und so haben wir auch gemerkt, dass Menschen, die an etwas ganz festgehalten haben, als sie Jesus entdeckt haben, wer er ist, brauchten wir nicht mal den Knochen wegnehmen. Die haben plötzlich gesagt, ja, du, das hält ja gar nicht, was ich früher geglaubt habe. Das hält ja gar nicht. Meistens in meinen Kontakten mit Katholiken, ich gehe auch da hin und wieder da in ein Kloster, wo ich Kontakt habe mit Mönchen. Meistens in Kontakt mit den Katholiken, zum Beispiel, wenn sie anfangen mit der Mariolatrie, also was Maria und so weiter ist, ne, dann nehme ich immer sofort die Geschichte von Kanaan, das erste Wunder vom Heiland. Und zeige ihnen diesen wunderbaren Text, wie Maria wirklich weiß, was es braucht. Denn er hat gesagt allen diesen Leuten, tut alles, was Jesus euch sagt. Und sagt, das hat Maria gesagt. Also wollen wir jetzt miteinander wissen, was hat Jesus gesagt. Und dann gehe ich auf Jesus. Und dann merken diese Leute, was Jesus gesagt hat. Und wenn sie Jesus entdecken, dann können sie dann später einen ganz anderen Platz geben der Maria. Und Maria war doch eine wunderbare Frau, muss man sagen. Dass man zu dem bereit ist, was Gott ihr verlangt hat, das zu leben und so zu glauben. Wenn man das Lied von Maria anschaut, den Text, die Tiefe von diesem Text, ne, muss man sagen, welche Dienerin Gottes, die war doch eine super Frau. Ja? Katholische Pastoren, okay, was soll ich da sagen? Ich habe einfach die Freude gehabt, einer zu sehen, wie er sich bekehrt hat. Aber er wurde dann abgesetzt. Das war im ganz normalen Bibelverkauf, ging ich in eine Ortschaft. Und da war auch das Haus vom katholischen Priester, bin ich reingegangen. Und der Mann war 75 Jahre alt. Und ich habe ihm Zeugnis gegeben, was Jesus für mich ist und warum ich von Haus zu Haus gehe mit der Bibel. Ja. Und der alte Mann hat angefangen zu weinen und hat gesagt, ja, sagen Sie mir doch, was kann ich mit meinen Sünden tun? Der war vom Heiligen Geist vorbereitet. Und da habe ich ihm gesagt, ja, genau dasselbe wie ich, Buße tun, sie bekennen. Und dann ist der alte Mann da in seinem Büro auf die Knie gegangen. Und weinend hat er seine Sünden bekennt vor Gott. Und ich war auf den Knien daneben und konnte nur mitweinen, ja, und ihm nachher helfen, Jesus zu kennen. Es war ein Samstag. Und als er dann da saß in Freude, hat er gesagt, aber jetzt, was sage ich morgen an der Messe? Gute Frage, gell? Da habe ich ihm gesagt, du, jetzt musst du den allen Leuten sagen, was dir passiert ist an der Messe. Was dir passiert ist. Ja. Aber ich habe gesagt, rede nicht von mir, denn die Leute denken, dass ich ein Sektierer bin. Du musst dich nicht zusammen mit mir machen. Rede einfach, was Jesus dir jetzt für einen Frieden gibt. Was du erlebt hast. Und er hat das gemacht. Er war Priester in einer kleinen Ortschaft mit 10.000 Einwohnern. Und als er das gemacht hat, ein Monat oder 2 Monate später, wurde er versetzt in einen ganz kleinen Ort, wo noch 3-4 Häuser sind. Ja. Wurde verboten, um die Messe zu geben vom Bischof, also verboten, ganz auf die Seite gesetzt. Und ich habe ihn dann besucht, aber immer nachts. Mein Auto war immer weit weg, dass niemand wusste, dass ich dort war und niemand es sah. Und habe ihn versucht zu stärken. Er hat dann im Glauben vorwärts gemacht und bin sehr dankbar. Ein paar Monate später hat ihn der Herr in die Heimat genommen. Er wurde so fertig gemacht von seinen Kollegen. Und da ist natürlich noch dazu das Ledigsein schrecklich, gell? Wenn alle ihn fertig machen, weil er Jesus gefunden hat.
aber sind Menschen, die Jesus brauchen.
Sind Geschöpfe Gottes, die wunderbar sind, gell? Und die Jesus brauchen, die Liebe brauchen und die es nötig haben, dass der Herr sie auch trifft in ihrem Herzen. Und da habe ich wieder einmal nichts getan. Der war total vorbereitet, gell? Der Herr hat es so organisiert.
Ich habe auch da wieder zugeschaut. Rückhalt der Familie. Inwieweit kannst du Rücksicht nehmen und inwieweit gehst du auch voran, ohne dass dabei die Beziehungen zerbrechen? Ja, das muss man mit seiner Frau besprechen.
Das Thema. Ja. Ich glaube, man muss eins sein als Ehe, um zu wissen, wie weit man gehen kann. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo man, auch wenn man gute Ideen hat, wo man aus Liebe zum anderen sagen muss, nein, das kann ich jetzt nicht. Und ich glaube, das ist so, wenn wir verheiratet sind, wenn wir Familie haben, dann ist die Familie unsere Verantwortung. Und wir haben da eine Last, die wir tragen sollen, eine Last, die auch ein großen, großen Segen ist. Ich weiß von diesen Tagen, wo meine Tochter wurde geboxt, also geschlagen, sie war ziemlich blau, geschlagen von 3 Burschen im Lycée, der Schule, und ihres Fahrrad total kaputt gemacht. Und sie haben gesagt, wenn dein Vater noch weitermacht mit den Radiosendungen jeden Tag, dann schlagen wir dich zu Tod. Ja? Und so ist sie nach Hause gekommen. Und da habe ich der Mimi gesagt, Mimi, Gott hat mir nie gesagt, dass ich meine Kinder opfern soll. Radiosendung mit Evangelium, wie ich es weitergemacht habe. Ich habe gesagt, Mimi, wenn du in dieser Not bist, wenn du willst, dass ich aufhöre, ich höre auf. Das ist für mich kein Problem. Der nächste Tag kam sie zu mir und hat gesagt, Papa, mach weiter, die Menschen sind verloren. Und das war vor der Krise, bevor sie dagegen war. Ja. Aber ich hatte da während 12 Jahre hatte ich Radioarbeit von einem Radio, das nur zu tun hatte mit Nachtlokale. Das war ein Besitzer von Sex Shop. Ja. Und er hat ein Traktat bekommen in seinem Briefkasten. Und das Traktat war so gut, hat er gedacht, dass er es gelesen hat am Radio. Ja? Und nachher hat er ein schlechtes Gewissen und hat gedacht, da ist eine Adresse drauf und ich habe nicht mal gefragt, ob ich es lesen darf. Ja? Dann hat er mir telefoniert, gesagt, ich habe das Ding gelesen, ich habe es gut gefunden. Entschuldigung, ich frage erst jetzt nachher, ich habe es schon gemacht. Ich sage, kein Problem, lesen Sie es normal. Das ist ja gut, ne? Okay. Ja, okay. Dann hat er mich eingeladen, hat gesagt, mit meiner Radio geht es einfach nicht gut, denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag, da haben wir nonstop immer Musik und Nachtlokale. Und am Sonntag vom 8 Uhr morgens, da sind alle Typen voll und ich habe niemand mehr für das Radio. Keiner ist mehr bereit, am Sonntag etwas zu tun. Können Sie nicht etwas tun? Ja. Da war ich in diesem Studio, nur Pornografie an den Mauern, ja. Ich dachte, Herr, da drin, du, mitten in der Hölle, soll ich da evangelisieren? Wie geht das, ja? Und eigentlich hat es dann der Herr ermöglicht, dass wir jeden Sonntag konnten wir, und nachher war es praktisch jeden Morgen eine Zeit lang, konnten wir auf diese Radio senden, so viel Zeit, wie wir wollten. Ich hatte eine Sendung über Okkultismus, wo ich den Leuten gesagt habe, wenn ihr wissen wollt, wie man frei wird, lege ich ein Buch aus an den verschiedenen Bahnhöfen, in den Kiosk von den Bahnhöfen. Ihr könnt dieses Buch abholen. Es wurde am selben Tag 96 Bücher abgeholt am Bahnhof. Diese Radio hat mich nie einen Rappen gekostet. Gerade ein Traktat. Nicht zu teuer. Um 12 Jahre Radioarbeit. Aber das war eine Tür, die Gott geöffnet hat. Und wo wir dann ein Team gebildet haben, um diese Radioarbeit zu machen. Und wo wir viel Gebet gebraucht haben, um das auch korrekt zu machen. Also Türen können sich öffnen. Aber das Wichtige ist dabei, wenn du immer wieder Möglichkeiten hast, mit dieser Frage, die Einheit muss da bleiben in der Familie. Und das ist nicht immer so einfach. Ja? Aber das ist ein Preis, den man bezahlen muss. Darum ist auch, würde ich sagen, die Partnerwahl so wichtig. Ja? Darum ist es so wichtig. Für mich war es einen leichten Weg, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum er so leicht war. Aber es ist ein leichter Weg, denn wir hatten schon vor der Hochzeit, hatten wir uns klar miteinander ausgesprochen über unser Ziel, von unserem Dienst, von unserem Leben. Und das war natürlich eine große Hilfe, um zu sagen, wir wollen miteinander dieses Ziel setzen, zuerst der Herr. Die Zeit ist schon wieder durchgegangen, gell? Noch eine? Geht's? Noch eine? Oder? Eine. Ist Pioniermission mit Team von nebendeutlicher möglich? Oh, neben beruflichen? Beruflichen nehmen. Ich glaube, das habe ich schon beantwortet zum Teil, oder? Ja. Aber ich kann nachher noch etwas sagen über Teamarbeit. Ich habe gemerkt, dass verschiedene Fragen da sind über Teamarbeit. Okay, ich lasse mal das so und höre da auf, um nachher wieder ein wenig weiterzumachen, oder? Okay? Danke.